Und Horst Steffen sagt, nee, ich sehe das aus sportlichen Gründen anders und gerät dann in so ein Fegefeuer. Na, man muss halt wissen, mit wem man sich dann anlegt.
Grün auf Weiß, der Podcast des Weser-Kurier. Da sind wir wieder. Stefan Freie ist mein Name. Und mir gegenüber sitzt JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Fans.
JJ, es passiert eine ganze Menge. Womit wollen wir eigentlich anfangen heute?
Ja, heute reden wir als erstes mal über die Bild-Zeitung, würde ich vorschlagen. Wäre mir ein Anliegen an der Stelle. Erstmal vielen Dank an die Kollegen bei Bild, dass sie uns da sauber zitiert haben. Denn es war ja tatsächlich hier bei uns Grün auf Weiß, wo wir diese ganze Leihspielerposse ins Rollen gebracht haben, dass Werder nicht wusste, wie viele Spieler sie ausleihen dürfen und dass sie dann von den Kollegen von Transfermarkt darauf aufmerksam gemacht wurden. Das haben die Kollegen von Bild sauber zitiert. Sie haben allerdings auch am Freitag ein, wie ich finde, bemerkenswertes Interview mit Hubertus Hess-Grunewald, also am Spieltag, in der Zeitung gehabt. Hast du es gesehen?
Nein, ich habe es nicht gesehen oder gelesen.
Ja, es sorgt ein bisschen für Wellen, was er
das
gesagt
machst du
hat.
Ja immer.
Ich bin tatsächlich Bild Plus Abonnent der ersten Stunde. Finde es einfach eine gute Informationsquelle. Ist ja auch witzig, ne? In der Bundesliga tun alle so, als würden sie kein Bild lesen, aber jeder weiß, was drinsteht. Mhm. Ja, am Rande bemerkt. Die hatten halt den Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden, vor allen Dingen in dieser Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender, zitiert. Und zwar hatten sie ihn gefragt, wegen dieser Leihspielerposse, hat er sich zunächst einmal hinter Clemens Fritz und Peter Niemeyer gestellt. Und hat dann aber auch gesagt, dass ihnen als Aufsichtsrat vor allen Dingen wichtig war, dass durch diese ganze Geschichte kein einziger Transfer nicht zustande gekommen sei. Und dem sei ja so, und deshalb sei das alles gar nicht so wild, Fehler könne man ja machen. Mhm. Über den Satz habe ich jetzt viel nachgedacht. Und kannst du mir erklären, was er meint? Weil ich glaube, ich verstehe ihn so, dass es eigentlich Zündstoff ist.
Du meinst... Der Fehler sei deshalb, oder er habe gesagt, der Fehler sei deshalb folgenlos, weil man ja ohnehin gut aufgestellt sei und jetzt Milosevic verpflichtet habe, beziehungsweise offenbar auch keinen Anlass gesehen hat im Herbst, als wir alle anderen schon einen Anlass gesehen haben, in irgendeiner Form nachzulegen.
Ja, das Ding ist ja so, wenn ich es mal für mich jetzt so hier und für euch zusammenfassen darf, wenn du bis Mitte Dezember als SV Werder davon ausgegangen bist, wir dürfen keine weiteren Spieler ausleihen, gar keinen einzigen, dann wirst du dich ja auch nicht darauf vorbereitet haben. Weil du ja denkst, du kannst nicht, ja, ja. Logisch, ne? Mhm. Umkehrschluss würde aber ja bedeuten, das, was Herr Grunewald jetzt sagt, wenn du denn gewusst hättest Mitte Dezember, du darfst noch ganz viele Spieler ausleihen, es ist aber jetzt gar kein Transfer dadurch kaputt gegangen, würde ja bedeuten, dass du dir bis Mitte Dezember dann auch gar keine Gedanken gemacht hast darüber, wen du holen willst, welche Kontakte du knüpfst und so weiter.
Ja, oder eben sagst, wir brauchen ja keine Spieler mehr. So,
oder
auch
so,
das,
ne?
Kann ja sein.
Ja.
Ne?
Das wäre, obwohl ja du eine Sturmkrise hast, XXL-mäßig.
Seit, ja, September im Grunde genommen, wenn man es ganz genau nimmt.
Ja, ja, und das wäre ja der Wahnsinn, wenn du jetzt bis Mitte Dezember als Werder da gesessen hättest und gesagt hast, ja komm, den Stress tun wir uns jetzt noch nicht an, vor Weihnachten uns Gedanken zu machen, was im Januar ist und so, das gucken wir dann mal oder so. Mhm. Ich meine, das ist ja was viele Fans so ein bisschen spöttisch oder sorgenvoll denken über den Verein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Profiverein tatsächlich so denkt und tickt. Und die Aussage von Herrn Grunewald liegt es aber nahe.
Das ist vielleicht ein etwas unglücklicher Versuch im Nachhinein, die Wogen in irgendeiner Form zu glätten. Ich glaube, die lassen sie nicht glätten. Es war einfach ein Fehler, und auf den man sich offenbar in einer sportlichen Leitung dann verlassen hat. Und der aber deshalb folgenlos war, vielleicht tatsächlich, weil sie das Glück hatten, mit Milosevic jetzt noch auf jemanden zu treffen, was Anfang Januar relativ schwierig ist. Oder sagen wir mal über die Feiertage. Ne? Sie haben ja irgendwann Mitte Dezember dann gemerkt, oh, es geht doch noch was. Und sind dann sicher auch tätig geworden, aber... Das weißt du genauso wie ich, das wird eigentlich schwierig, wenn du so Mitte, Ende Dezember nochmal guckst, was ist denn verfügbar. Also das ist dann schon eher ein Glücksgriff, wenn du noch jemanden findest, der gleich in seinem ersten Spiel ja auch trifft und Anlass zur Hoffnung bietet.
Womit du mal wieder sehr recht hast, Stefan, ich soll ja häufiger darauf hinweisen, dass du recht hast, hat uns der Hörer Tim geschrieben. Es tut mir übrigens leid, wenn es nicht immer so rüberkommt, dass ich das richtig und gut finde, was du sagst.
Endlich sag's mal einer, habe ich gedacht. Endlich sagt das mal einer. Das gehört jetzt in die Öffentlichkeit. Nein, das. Ich sehe das ja ganz anders. Ich finde schon, dass du häufiger mal zu verstehen gibst, dass du mich verstanden hast und auch mir recht gibst. Also von daher ist ja alles gut, ja. JJ.
Und trotzdem.
Ich werde aber dabei bleiben und dir selten recht geben.
Achso. So. Okay. Ja.
Das möchte ich. Das ist meine Aufgabe hier.
Ja.
Ich kitzel so noch mehr aus dir raus, finde ich.
Ja, du bist grün, ich bin weiß. Ja.
Schauen wir mal. Nein, Spaß beiseite. Weiter. Konzentrier dich.
Ich konzentriere mich. Milosevic hat getroffen. Milosevic ist der, den sie jetzt ausgeliehen haben. Hätte ja fast mit ein bisschen Glück das Siegtor sogar sein können. Dann wäre das eine wunderbare Geschichte gewesen. Ist natürlich gut, dass sie den Jungen haben. Aber ich kaue immer noch auf diese Aussage vom Aufsichtsratschef rum, dass das ja folgenlos gewesen sei, das Ganze, weil man dadurch keinen einzigen Transfer nicht gemacht hätte. Meine Erwartung wäre dann gewesen, wenn ich weiß, ich darf mehrere Spieler ausleihen, dass ich dann auch auf verschiedenen Märkten unterwegs bin, schon verschiedene Kontakte geknüpft habe und möglichst schon mit Trainingsstart die erste Personalie umgesetzt habe, so wie es übrigens ungefähr eine Handvoll Erstligisten in Deutschland gemacht hat. Mhm. Die alle Spieler schon verpflichtet haben, auch Stürmer, als Werder noch gar nichts gemacht hat. Und dann ging uns noch Damien Downs verloren, du erinnerst dich, der lieber zum HSV wollte.
Ja.
Und dann kam ja erst die Fährte zum Kollegen Milosevic.
Ja.
Ja, siehst mich kopfschütteln. Finde ich alles ein bisschen unglücklich.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass man diesen Karren nicht mehr aus dem Dreck ziehen kann. Aber wir haben ja weitere Themen. So ist es ja nicht. Der SV Werder ist ja voller Themen. Du fängst ja auch gleich an mit einem Thema. Oh, Steffen, letzte Woche. Wir erinnern uns, gegen Borussia Dortmund, dann auch gegen Frankfurt. Jetzt am Wochenende war Leo Bittencourt nicht im Kader. Und plötzlich geht's los und es heißt, die Stimmung sei schlecht in der Kabine, was ja bedeutet, innerhalb dieser Mannschaft stimmt es nicht so richtig. Es herrscht Unzufriedenheit, mindestens mal Unzufriedenheit. Es ziehen nicht alle an einem Strang, also alles Dinge, die man überhaupt nicht gebrauchen kann im Fußball. Und dann sagt Horst Steffen in einer Pressekonferenz, nee, so schlecht ist die Stimmung gar nicht. Ich meine, die allerwenigsten werden ihm das glauben. Tut mir auch leid für den Trainer, wenn er dann da sitzt und das so erklären muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil er nach wie vor sehr sympathisch rüberkommt.
Ja, eben, aber was soll er auch sagen, ne?
Klar, naja gut, man könnte was anderes sagen. Etwas, was ich ehrlich zwingend erwartet hätte von einem der Führungskräfte, nämlich, dass man sagt, Leute, natürlich ist die Stimmung nicht gut. Wir würden uns auch wundern, wenn die jeden Tag Ringel reintanzen würden und alles in bester Ordnung wäre. Natürlich ist die Stimmung nicht gut, weil wir haben in der letzten Woche 6 Pflichtspiele nicht gewonnen. Da erwarte ich, dass die Stimmung schlecht ist. Und die Mannschaft kann auch etwas tun, um die Stimmung zu verbessern, nämlich gut Fußball spielen. Das tun, was wir eigentlich schon seit Wochen meistens vergeblich erwarten. Dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg und damit steigt die Stimmung. So muss man das sagen. Und wenn dann vielleicht Clemens Fritz gerade so ein bisschen angeschlagen ist, um da selber den Weg in die Öffentlichkeit zu wählen, könnte das auch jemand anders mal machen. Zum Beispiel habe ich jetzt gedacht, Klaus Wilbry wäre auch mal jemand, der sich da hinstellen könnte und sagen könnte, pass mal auf, so und so sehen wir das. Und dann steht der Trainer auch nicht so allein da. Verstehst du? Das hat mir für Horst Steffen leid getan. Ich fand es aber vor allen Dingen inhaltlich auch fehlerhaft.
Klaus Wilbry ist nicht der Typ als Vorsitzender der Geschäftsführung, der sich dann hinstellt, wenn der Sturm bläst.
Schade.
Und für neue Schlagzeilen sorgt, sage ich mal, so ein bisschen ablenkend, so wie das große Manager gerne tun im Fußball. Das macht er nicht. Er lässt dann die Fachabteilung arbeiten. Das ist in dem Falle dann Clemens Fritz, der für den Sport zuständige Geschäftsführer, sein Mitstreiter, Leiter Profifußball, Peter Niemeyer und der Cheftrainer. Ne? So, von Klaus Wilbry hörst du erst eine Einordnung, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, wenn irgendeine Personalentscheidung getroffen wurde oder ähnliches. Ne? Aber jetzt mal zurück zu unserem Freund Leo, ne? Bittencourt, den ich ja als Typ mag. Das habe ich hier in dem Podcast schon mal gesagt. Ich habe so einen Leo Bittencourt immer lieber in meiner Mannschaft als beim Gegner, weil das ist so auf dem Feld einer, der geht dir natürlich unheimlich auf den Sack. Ja, der ist energiegeladen, der ist giftig, dem ist nichts Fieses fremd und so. Das ist schon einer, ja, wie gesagt, habe ich lieber neben mir spielen, als dass ich gegen ihn spielen muss. Aber es hat doch überhaupt niemand über Leo Bittencourt geredet die letzten Wochen und ich würde fast sagen Monate. Der hat ja gar nicht stattgefunden. Und aus dem Nichts plötzlich war das eine Aufregung in Bremen. Das war ja noch mehr als beim Schneesturm vor einer Woche gefühlt, was jetzt los war in den Medien, weil Leo Bittencourt aus dem Kader gestrichen wurde. Also viele hätten das vielleicht gar nicht bemerkt, dass der nicht im Kader war, wenn es nicht diese Medienlawine plötzlich gegeben hätte. Und dann hörte man, oder man konnte es lesen oder man hörte es im Fernsehen, die Stimmung ist schlecht in der Kabine und sie kippt und sie richtet sich auch zum gewissen Teil gegen den Trainer und so weiter. Dann siehst du wieder, und darüber haben ja schon frühere Werder-Trainer oft gesprochen, welchen Einfluss Leo Bittencourt auf die Kabine und auf die Medienlandschaft hat. Ne? Mhm. Den kannst du nicht einfach so streichen. Interessant ist, ich habe Horst Steffen genau darauf angesprochen, nach dem Spiel jetzt gegen Frankfurt. Können wir hier jetzt nicht einspielen als O-Ton, aber ich kann es euch erzählen, was er gesagt hat. Also ich habe ihm dann gesagt, Trainer, jetzt mal eine ehrliche Frage. Andere Trainer hätten in der Situation...
Jetzt mal eine ehrliche Frage. Meine anderen Fragen sind ja alle gelogen. Ja, genau.
Ja, also andere Trainer, darauf wollte ich hinaus, so habe ich es ihm gesagt. Andere Trainer hätten mit Sicherheit in dem Spiel dann nach dieser Medienlawine Leo Bittencourt wieder den Kader genommen. Auf den letzten Kaderplatz meinetwegen. Hätte ihn auch keine Sekunde spielen lassen. Einzig und allein, um diese Baustelle zu schließen und nicht mit diesen Fragen genervt zu werden. Denn in der PK nach so einem total emotionalen Spiel, also in der Pressekonferenz nach dem Frankfurt-Spiel, nach diesem 3:3, treten sich tatsächlich mehrere Fragen um den überhaupt nicht anwesenden Leo Bittencourt. Das ist eigentlich schon absurd so. Was hat Horst Steffen jetzt auf die Frage geantwortet? Dass er es anders macht als andere Trainer, die halt den Jungen einfach in den Kader genommen hätten, um Ruhe zu haben. Dann sagt er, also für mich ist das eine sportliche Entscheidung. Und ich finde, das ist wichtig und richtig so, dass ich das so mache. Und dass das klar ist, dass ich auch mutige Entscheidungen treffe. Das Wort mutig, das müssen wir uns jetzt mal merken, da müssen wir noch drüber reden. Mhm. Er sagt dann, er erwartet auch von den Spielern, dass sie mutige Entscheidungen auf dem Feld treffen. Dass er dann vielleicht nicht populär ist, das nimmt er in Kauf, sagt er. Und sagt, es ist einfach so. Ich als Trainer darf die Dinge entscheiden, so wie ich es für richtig halte.
Ja.
Das ist tatsächlich unpopulär, aber ich finde es gut. Und natürlich hat ein Trainer dieses Recht, das so zu entscheiden. Aber interessant fand ich, dass er selbst davon sprach, dass es mutig ist. Er weiß also, in welches Gefecht er da zieht. Ne?
Ja, klar. Und von allen mutigen Entscheidungen, die er treffen konnte in den letzten Wochen, war es vielleicht auch die schlechteste, wenn man ehrlich ist. Also, eine Entscheidung wird ja nicht dadurch gut, dass sie mutig ist, sondern es hat ja immer noch eine inhaltliche Komponente. Und also abgesehen davon, dass wir schon sehr lange, du hast es ja gerade gesagt, selber der Ansicht sind, man könnte durchaus mehr auf Bittencourt setzen als weniger, weil er eben tatsächlich Dinge verkörpert, die der Mannschaft oft abgehen. Abgesehen davon, das kann man ja bewerten, wie man möchte. Es weiß man ja um die Situation. Du hast ja selber schon Ole Werner in dem Zusammenhang auch zitiert, beziehungsweise dessen Situation beschrieben. Der hat genau gewusst, welche Lawine sowas auslösen kann. Und dann ist eben halt die Frage, muss ich das als Trainer dann unbedingt nochmal versuchen? Wo ich so ohnehin offenbar, und es geht ja nicht nur um Bittencourt, es geht ja um viele andere Leute da auch noch, wo ich ohnehin offenbar eine schwierige Kabinensituation gerade vorfinde, muss ich das dann auch machen. Ja. Und wenn es so klar ist, dass Leo Bittencourt sportlich keine Rolle mehr spielt, sogar zurückfällt offensichtlich hinter Skelly Alvero, von dem es jetzt seit längerem schon heißt, eigentlich wollen wir ihn verkaufen, weil er hat sich hier nicht durchgesetzt und wir haben daneben gelegen mit unserer Prognose. Ja, dann muss man das in Anführungszeichen Problem Leo Bittencourt vielleicht lösen und kann nicht irgendwie so eine halbgare Sache, was kommt als nächstes, wird er in die U23 versetzt oder frage ich mich dann, da ist mir auch zu wenig sportliche Führung an der Stelle.
Ja, der Umgang mit diesem Problem ist total unterschiedlich zwischen diesen beiden Trainern. Ne? Also wo Ole Werner ist der Pragmatiker vor dem Herrn und Horst Steffen ist prinzipientreu, seinen prinzipientreu. Das ist ein Riesenunterschied. Also Ole Werner hat dann so einen Leo Bittencourt eine Minute vor Skelly Alvero eingewechselt, damit er die ganze Woche über sich nicht das Theater antun macht. Mhm. Und Horst Steffen sagt, nee, ich sehe das aus sportlichen Gründen anders. Und gerät dann in so ein Fegefeuer. Ne? Man muss halt wissen, mit wem man sich dann anlegt. Der hat einen großen Einfluss, der Spieler Bittencourt, in der Kabine und in der Medienlandschaft. Ole Werner wusste das. Die Frage ist, wusste das auch Horst Steffen oder ist er da so ein bisschen ins offene Messer gelaufen? Ich glaube, er wusste es, weil sie werden im Verein drüber gesprochen haben. Aber es ist ja richtig, was du sagst eben. Der Umgang grundsätzlich mit der Personalie Bittencourt, da stellen sich ja zwei Fragen. Die eine Frage ist, wenn er seit Saisonbeginn ja im Prinzip überhaupt keine Rolle spielt in diesem personellen Konzept des neuen Trainers. Warum ist er dann überhaupt noch da? Warum hat man nicht im Sommer eine andere Lösung angestrebt? In dem Wissen, dass das ein schwieriger Charakter ist. So.
Zumal, wenn ich kurz einhaken darf, du ja selber schreibst, man hat sich im Sommer oder hatte sich im Sommer entschieden für einen Umbruch, personell und damit auch stimmungstechnisch. Dann würde man ja sagen, steht Leo Bittencourt ganz oben auf der Liste, wenn er denn so einen großen Einfluss hat.
Der hätte zumindest da reingepasst in das Großreinemann. Das ist ja klar. Wobei wir da reden wir ja nur darüber, dass er kein einfacher Typ ist. Das ist ja auch ein Vorteil im Profifußball. Also ich will jetzt hier nicht das große Bittencourt-Bashing anfangen. Das ist mir echt wichtig,
beide
weil ich
nicht
sage. Und das ist ja die zweite Frage. Hat er gesagt, es sind zwei Fragen, die sich mir da stellen. Die zweite Frage ist ja, wenn du jetzt seit November, Anfang November, ich glaube 7. November war der Sieg gegen Wolfsburg, wenn du seitdem kein Spiel mehr gewonnen hast als SV Werder, nicht mal das Testspiel bei St. Pauli, ob es dann überhaupt richtig ist, auf so einen Leo Bittencourt zu verzichten, da muss man auch mal drüber diskutieren, aber ob der nicht der Mannschaft doch noch was geben kann. Wir am Saisonanfang, erinnert euch, beim 3-3 gegen Leverkusen, als dieses Spiel verloren war. Werder lag 1-3 hinten, gerade in Elfmeter, in Unterzahl und so weiter. Dann kam Leo rein und er hat diese Mannschaft zum 3-3 geführt.
Ja. Ne,
durch seine Anwesenheit, durch seine emotionale Ansprache und durch sein Spiel. Also ist es dann überhaupt richtig, dass man so komplett auf ihn verzichtet? Oder müsste man nicht sagen, ja, vielleicht kann er der Mannschaft doch was geben. Ne? Also mich würde es nicht wundern, wenn Werder jetzt den Trainer wechseln würde. Und das ist rein theoretisch. Ne? Kommt der neue Trainer und sagt, okay, Bittencourt spielt.
Ich baue meine Mannschaft um Leo Bittencourt.
Ja, nicht um, aber er bringt ein Element mit im Abstiegskampf, weil er dieses dreckige Spiel hat, dieses emotionale Spiel hat. Und außerdem will ein neuer Trainer nicht nur Spiele gewinnen, sondern auch die Kabine gewinnen. Und die gewinnst du natürlich, wenn du Leo Bittencourt hinter dir hast.
Die gewinnst du auch vor dem Spiel. Du gewinnst erst die Kabine und dann das Spiel in der Regel. Was ich mich genau angesichts dieser Umstände schon gefragt habe, meinst du, da ist vielleicht noch mehr passiert? Also Dinge, die wir gar nicht wissen, die dann dazu geführt hat, dass Leo so in Ungnade gefallen ist beim Trainer offensichtlich, also sportlich zumindest?
Nein, das glaube ich nicht. Das war diese, erinner dich, wie es sich entwickelt hat im Mittelfeld, dass er am Anfang da sehr viel ausprobiert hat und dann hat er Čović spielen lassen und er hat ja auch mal erklärt, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Čović und einem Leo Bittencourt, Thema, das wir hier auch schon am Saisonanfang mal hatten, und dann nehme ich lieber den Čović, weil er läuferisch der Mannschaft noch ein bisschen was anderes bringen kann, andere Elemente, die er als Trainer Horst Steffen sich vorstellt. Ne? Mhm. Also er entscheidet das tatsächlich so, wie er es braucht. Sein Ansatz ist halt eben nicht, ich gewinne erst die Kabine und dann das Spiel, was du eben gesagt hast, sondern er sagt, ich will erst das Spiel gewinnen und dadurch die Kabine überzeugen.
Das klingt schon nach einem Umweg übrigens und ich glaube, es ist es auch.
Problem an diesem Umweg, wie du es sagst, oder an dieser Herangehensweise ist natürlich, wenn du Wochen und Monate kein Spiel gewinnst, dann gewinnst du natürlich auch nicht mehr die Kabine. Und dann müssen wir jetzt über ein paar andere Sachen reden, die sich da abgespielt haben in den letzten Wochen und Monaten, die natürlich nicht dazu beigetragen haben, dass die Autorität von Horst Steffen größer wird. Ne?
Ganz kurz nochmal eben, weil du sie öfter schon ins Spiel gebracht hast, du zitierst bzw. sprichst gerne über Manager, Großmeister, die mittlerweile entweder verstorben oder in die Jahre gekommen sind, aber das soll ja gar nichts bedeuten. Nehmen wir nochmal Rudi Assauer und Kalli Kallmund. Kannst du dir vorstellen, weil ich möchte da gerne nochmal kurz zurückkehren zumindest, kannst du dir vorstellen, dass die in der letzten Woche nicht dem Trainer zur Seite gesprungen wären und gesagt hätten, pass mal auf, redet mal nicht so viel über die Stimmung in der Kabine, die Spieler haben ihre Aufgaben und die haben sie jetzt erstmal zu erfüllen und alles andere ergibt sich von selbst. Irgendwie so, also das, ich bleibe dabei, ich halte das für einen Fehler. Der Trainer steht im Moment, ja gut, er stand zumindest vor dem Frankfurt-Spiel und steht es jetzt noch so ein bisschen auch, er steht im Regen und da ist keiner, der ihm einen Schirm hält.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Ja, spannender Punkt, Stefan. Bei Werder war es ja zuletzt eher so, dass Horst Steffen seine Chefs in Schutz nehmen musste. Natürlich, als diese Leihspieler-Posse aufkam, war er es, der Trainer, der gesagt hat, er weiß, dass im Hintergrund ganz viele Menschen fleißig sind bei Werder, die das Beste versuchen auf dem Transfermarkt und so. Und das war ja schon fast süß. Er hat es wahrscheinlich nett gemeint, aber für einen Profiverein sollte das schon selbstverständlich sein, dass da viele Menschen im Hintergrund fleißig arbeiten. Weißt du, was ich meine? Aber ich zitiere natürlich diese alten Manager-Schlachtrösser wie Rudi Assauer oder Uli Hoeneß oder Rainer Kallmund so gerne, weil ich mit denen alle vor Ort gearbeitet habe als Reporter und erlebt habe, wie die mit solchen Situationen umgegangen sind. Und das ist halt ganz anders als bei Werder. Also die waren ein Meister darin, dich dann auch persönlich anzurufen und dich auf ganz andere Themen zu stoßen und dich auch erstmal zu beschimpfen für die ganze Kritik am Trainer, die total unfair ist und überhaupt. Und so, dann hast du erstmal 5 Minuten den Telefonhörer vom Ohr weggehalten und hast jetzt einen Tinnitus gekriegt.
Ja, das muss ja jetzt auch nicht sein.
Ja, so war das aber damals. Das hat gar keinen Schutz für uns, keinen Welpenschutz für junge Kicker-Reporter oder sowas.
Ja, alte Kicker-Reporter haben die auch angerufen. Wir haben da keinen Unterschied gemacht. Nein, aber die Zeiten ändern sich und an der Stelle ist es auch gut, dass sie sich ändern. Und trotzdem geht es ja um was anderes. Es geht ja dann darum, dass ich als Verantwortlicher den Weg in die Öffentlichkeit suche, wo auch immer. Ich habe es auch nochmal nachgeschaut, auf werder.de war auch nichts zu vernehmen. Und da hat man ja eine ganz gute Gelegenheit, die Werder in anderen Zusammenhängen auch gerne wahrnimmt, um, sagen wir mal, eigene Sichtweisen zu verbreiten. Auch dort habe ich nichts gefunden. Und ich finde es nach wie vor ein Fehler und ich finde es sehr schade, dass sich da keiner gefunden hat, zu sagen, so, hör mal auf jetzt.
Ja, aber dadurch, dass sie das nicht persönlich machen, also dass sie die wichtigen 3-4 Journalisten anrufen und mit denen das besprechen und denen Hammer-Zitate geben für eine neue Geschichte, dadurch fällt natürlich jetzt noch mehr auf, dass sie bei der Pressekonferenz vor dem Spiel und nach dem Spiel grundsätzlich den Trainer alleine da sitzen lassen. Das ist ja jetzt seit einer Weile so. Früher war das ja noch so, dass Clemens Fritz da daneben saß oder Frank Baumann früher daneben saß und dann konnte man auch den Manager halt was fragen und der hat dann im Zweifel den Trainer in Schutz genommen oder so. Ne? Und dann hatte man von beiden Zitate. So ist es halt eine One-Man-Show und wenn der Schirm dann nicht aufgespannt wird, dann steht der Trainer im Regen. Da hast du schon recht, ja.
Also verkompliziert die Lage nochmal für Werder, aber auch für den Trainer. Die Kabine, können wir uns doch nochmal ein bisschen genauer angucken.
Jawohl.
Hast du ja auch getan. Du hast ja Gruppen zusammengefunden. Und ich bin mir sehr sicher, dass du, gut, den einen oder anderen, den nennst du später auch namentlich, aber wir müssen vielleicht da gar nicht drüber sprechen. Die Leihspieler lassen sich sehr leicht ermitteln. Die Gruppe der Leihspieler, sie ist relativ groß. Das sind mittlerweile 7, meine ich.
Ja.
Die Jungsfüchse weiß auch jeder. Die etablierten Profis, die sich auf falschen Positionen wählen, da haben wir auch den einen oder anderen. Wortführer, die ihrer Meinung nach zu wenig spielen, da könnte Leo einer von
sein. Wer könnte das wohl sein, ja.
Das sein. Ja, aber vielleicht nicht nur er, das weiß ich nicht, aber gut, ist auch egal. Mich interessieren tatsächlich, und das ist wichtig, finde ich, mich interessieren ein paar Musterprofis, die versuchen, die Kabine halbwegs zusammenzuhalten. So, und dann habe ich nachgedacht, wer könnte das sein? Ne, das ist ja durchaus positiv, die können wir dann ja auch mal wirklich benennen. Das ist aus meiner Sicht müsste es Niklas Stark sein, von dem ich glaube, er macht das nach wie vor sehr anständig. Dann haben wir als zweiten logischerweise Amos Pieper, der zu den stärksten Bremern der letzten Monate zählt. Und wir haben Senelin und Jens Day. So, und dann habe ich 4. Fällt dir noch ein anderer ein?
Das sind genau die 4, die man als erstes nennen muss. Chapeau. Interessanterweise sind das alles Defensivspieler, was ungewöhnlich ist für die Hierarchie in einer Fußballmannschaft. Dann nimmst du Marco Friedl dazu als Kapitän, der aber eher in die Gruppe derjenigen gehört, die unzufrieden waren, weil sie auf eine andere Position gestellt wurden.
Eine Schnittmenge gibt es an der Stelle, glaube ich, nicht. Entweder bist du unzufrieden oder du bist ein Musterprofi. Ich glaube, dazwischen gibt es nichts.
Ja. Aber ist ja interessant, und das wollte ich gerade erklären, dass du dann 5 mit Friedl 5 Meinungsführer, Wortführer, Musterprofi, sie versuchen den Laden zusammenzuhalten hast, die alle in Defensivblock sind. Das heißt, du hast ein Hierarchiegefälle von hinten nach vorne in dieser Mannschaft, also von Defensive zum Sturm. Mhm. Das merkst du ja auch. Also Werder, der Verein, der immer für große, außergewöhnliche Stürmer stand, der ist da vorne absolut dünn besetzt. Sowohl was Tore angeht, als auch was die Positionen in der Hierarchie-Pyramide angeht.
Ja, und grundsätzlich muss man wohl sagen, ich bleibe übrigens bei 4, weil Marco Friedl in der anderen Gruppe ist.
Ja, ja, klar, ist auch so, ja.
Das ist sehr dünn, finde ich.
Ja, aber das sind die Musterprofis, die natürlich jeder Trainer dann auch will und die natürlich auch dann hier, das fällt ja auf, von Horst Steffen gefördert werden. Und ich glaube, wenn Niklas Stark nicht so häufig verletzt wäre, das ist wirklich ein Jammer für Werder und auch für den Jungen, dann wäre der auch noch wichtiger in dieser Mannschaft. Weil das ist einer, der einfach immer abliefert, ohne für Getöse zu sorgen, ohne für negative Bekleiderscheinungen zu sorgen. Dem ist das wirklich abzunehmen, dass er da seinen Job versucht, bestmöglich zu machen. Und es eben um Werder geht und nicht um sich. Und das ist ja die Eigenschaft eines Musterprofis. Das gilt ganz besonders auch für Jens Day, wie ich finde. Ne?
Ja, klar. Aber würdest du auch bestätigen, 4 Musterprofis sind ein bisschen wenig für eine Mannschaft. Gerade in so einer Situation. Also wenn der Rest, sagen wir mal, Ja-Sager ausmacht, die sowieso tun, was die Musterprofis ihnen sagen und ansonsten komplett mitzieht, dann ist es auch noch was anderes. Aber dadurch, dass du so viel andere Gruppen hast, die andere Interessen offensichtlich dann ja manchmal auch verfolgen, in einer anderen Situation sind 4 Mann zu wenig, um das Ganze in irgendeiner Form, glaube ich, zu steuern, zumal ja nicht ein einziger echter Wortführer unter denen ist. Das kommt ja noch dazu. Oder siehst du da einen? Das sind ja alles keine Leute, die auch mal, sagen wir mal, nach dem Spiel auch mal ganz klare Worte wählen und sagen, wie es Leo zum Beispiel getan hat, ja auch mal. Schon mal, das ist egal, was sie jetzt sagen, ich ziehe das hier jetzt durch. So, und danach hat er, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Aber solche Leute gibt es ja, das sind ja, also weder Stay noch Lean sind ja allein vom Typ her so. Amos Pieper ist es auch nicht. Niklas Stark spielt nicht. Hat dadurch auch nochmal vielleicht gerade so eine schwierige Situation persönlich.
Ja, und wenn er gespielt hat, Stefan, zuletzt, dann war er ja in der Mixzone. Das ist ja was, was der Verein dann auch ja jetzt geschickt macht. Also er sagt, okay, wenn Niklas Stark gespielt hat, dann kommt er in die Mixzone zu den Journalisten, weil der halt sehr klar im Kopf ist, sehr erfahren ist und da unfallfrei reden kann. Und selbst der hat aber dann viele Fragen, so, ich sag mal, so im Herbst, nicht beantworten wollen mit dem Hinweis, wenn ich da jetzt was drauf antworte, dann steht es morgen groß in der Zeitung. Oder wenn ich dazu jetzt was sage, dann haben wir wieder eine Baustelle oder sowas. Ne? Ja. Also auch bei dem merkst du schon diese totale Vorsicht. Und das ist ja was auffällt. Dieser Kader ist fragil. Das ist natürlich so, wenn du so viele Gruppen hast und so eine schwierige Hierarchie, sage ich mal, wenn du mit der Mannschaft in den Abstiegskampf geraten solltest, was uns hoffentlich allen erspart bleibt, dann ist die Gefahr groß, dass du da keine verschworene Einheit hast, die sich da wieder rauskämpft, weil da jeder so ein bisschen sein Süppchen macht, ne? Und jeder ist auch so seine eigenen Probleme mit dem Trainer hat. Da müssen wir noch ein bisschen drüber reden. Der Trainer hat natürlich an Autorität in dieser Mannschaft verloren durch die eine oder andere Entscheidung, die er getroffen und wieder einkassiert hat. Ne?
Klar. Wenn die Mannschaft in Abstiegsgefahr gerät, dann haben wir eigentlich nur eine Hoffnung und die lautet, bitte JJ, sag du es, was den Spieler betrifft.
Dass dann Leo Bittencourt wieder mitspielt oder was meinst du?
Ja, genau. Naja, aber tatsächlich vom Typ her ist ja genau das sprichst du doch an. Dass es dann auch zu wenig gibt, die sagt, pass mal auf, Leute, wir haben übrigens, das ist ja auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz, den man dann voranstellen muss. Wir haben den Karren in den Dreck gefahren. Das war nicht der Trainer nur. Ja. Er hat vielleicht ein paar unglückliche Entscheidungen getroffen, aber auch ein paar ganz gute. Und insgesamt, glaube ich mal, gibt es gar nicht so viel Anlass zur Kritik. Wenn man die ein oder andere vielleicht naive Entscheidung weglässt, wäre es noch besser. Aber es sind ja auch die Spieler. Also das muss man ja ehrlich sagen. Es liegt ja nicht immer alles am System und dass einer nicht da spielt, wo er sich selber nicht sieht und wo er vielleicht auch gar nicht so gut hinpasst, sondern es sind ja die Spieler. Das heißt, zu sagen, wir haben den Kahn in den Dreck gefahren, also ziehen wir ihn auch wieder raus, da gibt es nicht so viele in der Mannschaft und Leo zählt wahrscheinlich doch dazu.
Ja, du siehst mich schon unruhig werden. Das ist natürlich...
Willst du mir schon wieder widersprechen?
Du hast natürlich mit allem recht, aber möchte ich dazu sagen, Grüße gehen raus, Tim. Nein, aber das ist natürlich eine sehr... Ja, das ist fast eine Fansicht, die du hast. Das ist so ein Idealbild von einer Mannschaft. Dass eine Mannschaft sagt, okay, wir haben diesen Karren in den Dreck gefahren. Aber so funktioniert ein Profifußballer selten. Also es ist schon immer so, dass die sagen, naja, die Hauptschuld trägt jetzt mal der Trainer, weil der hat falsch aufgestellt, das falsche System gestellt, der schätzt mich nicht, der bevorzugt einen anderen oder dieser oder das. Da findest du bei 10 Profis 20 Varianten. Und da muss natürlich Horst Steffen, ich würde mal fast sagen, sich was ankreiden lassen in seiner bisherigen Werder-Zeit. Das eine ist, er kommt nach Bremen, sagt, wir spielen jetzt Viererkette, zieht es aber dann nicht durch, nachdem Werder jahrelang mit der Fünferkette erfolgreich war das ein Riesenumbruch, zieht es dann aber nicht durch, weil die Mannschaft, Überraschung, Überraschung, erstmal viele Gegentore kassiert. Dann sagt er, okay, wieder zurück zur Fünferkette. Merken die Jungs ja auch, aha, der Trainer hat was versucht, wir wollten aber das gar nicht, wir wollten was anderes, jetzt machen wir es so, wie wir es wollten. Trainer hat auch gesagt, die Mannschaft fühlt sich damit wohler mit den Abläufen. Das heißt, er hat auf die Mannschaft gehört. Punkt Sieg, Mannschaft. Dann nimmst du Marco Friedl. Er sagt, Marco Friedl spielt links außen. Der Kapitän Bock ist unzufrieden, der will wieder in die Mitte, der ist zentraler Abwehrchef, Kraft seines Amtes und Kraft seiner Persönlichkeit, muss aber links spielen. Sagt der Trainer mehrfach im Herbst, ja, der kann sich ja gerne wünschen, woanders zu spielen, aber Fakt ist, er muss sich daran gewöhnen, dass er jetzt da links spielt, das wird seine Rolle sein. Ein paar Wochen später kassiert er die Entscheidung ein und siehe da, Friedl ist Abwehrchef in der Mitte. Da haben Profis natürlich feine Antennen für sowas. Ne? Jetzt kann man sagen, zum Wohle der Mannschaft war beides. Ich sehe sie auch lieber im Moment mit der Fünferkette verteidigen und ich sehe auch lieber Friedl in der Mitte. Aber es gehört halt dazu, dass er es vorher anders versucht hat. Ne? Mhm. Und viele solcher Entscheidungen darf er sich halt jetzt nicht mehr erlauben, sonst verliert er tatsächlich die Kabine. Die verliert er dann nicht wegen Leo Bittencourt, sondern die verliert er wegen anderer Entscheidungen.
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marco Mock Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Einmal muss ich dich einfangen.
Ich trinke mal einen Schluck Tee, ja.
Ja, trink mal in Ruhe einen Tee. Erstmal war es ein theoretisches Modell, natürlich. Und ich erlebe durchaus Fußballer vor dem Fernsehmikrofon, die sagen, wir haben richtig viel Mist gemacht in dieser Saison und jetzt liegt es an uns, genau das wieder zu korrigieren. Das merke ich schon, also das habe ich schon öfter mal gesehen. Und das ist natürlich ein Idealbild, aber es besteht kein Anlass, das nicht auch mal einzufordern. Und du hast von der Fansicht gesprochen. Also wir beide sind uns darüber einig, dass Fans nicht selten auch sehr richtig liegen mit ihren Einschätzungen, mit ihren Prognosen, womit auch immer. Insofern kann es auch kein Argument sein zu sagen, das ist ja eine Fansicht. In der Kabine funktioniert es anders, dann ist es halt falsch in der Kabine.
Ja, ich meine das mit den Fans auch anders. Fans glauben erstmal immer an das Gute an ihrem Verein, das Gute an der Mannschaft, das Gute am Spieler. Fans laufen in Scharen in den Fanshop und kaufen sich Victor Boniface-Trikots, egal ob der übergewichtig ist, nicht fit ist, keinen Bock hat und irgendwas, ne? Weil sie daran glauben, dass das doch bestimmt gut wird, weil es ja Victor Boniface ist, ne? Und so glauben sie dann auch an viele Leute in dieser Mannschaft. Und ich sage ja immer, ich war ja früher auch Fan, jetzt nicht von Werder, ich komme ja von ganz woanders.
Nee, das wissen
aber
wir.
Aber ich sage, ich arbeite jetzt seit 30 Jahren im Profifußball. Und je näher du einem Verein kommst, desto weniger kannst du Fan von diesem Verein sein, weil dann kippt dann nämlich dieses Bild. Je weiter du weg bist, desto positiver siehst du alles. Und absolut. Wenn du dann hinter die Kulissen guckst, dann fasst du dir manchmal den Kopf und sagst, um Himmels Willen.
Ja. Da hast du vollkommen recht. Aber Fans sehen nicht nur das Gute in ihrem Verein, sie erwarten es auch. Und das ist grundsätzlich auch erstmal nicht falsch. Das heißt, nur weil wir aus unserer, insbesondere du aus der langjährigen Erfahrung weißt, es sieht in der Kabine manchmal anders aus. Der Fußballprofi an sich ist halt jemand, der Gedanken hat, die man so als Außenstehender gar nicht so nachvollziehen kann. Heißt es ja nicht, dass es so bleiben muss und vor allen Dingen heißt es nicht, dass es gut so ist. Das heißt, man sollte ja immer schon anstreben, was am Ende gefordert ist, um eine Situation bestmöglich für den Verein, die Mannschaft und übrigens dann auch für die Fans zu lösen.
Ich habe auch nie gesagt, Stefan und liebe Werder-Fans, dass ich finde, dass es gut so ist. Ich habe nur erklärt, wie es ist. Und das sind ja die Probleme, mit denen Horst Steffen zu kämpfen hat. Wenn alles gut wäre, hätte er nicht mit diesen Problemen zu kämpfen. Aber das sind mitunter Machtkämpfe, die da intern gerade ausgetragen werden. Und der Gesamtsieger, würde ich sagen, ist noch unklar. Der Trainer bringt den Mut mit, das hat er ja selber auch gesagt, Entscheidungen zu treffen, wie er es für richtig hält. Ob das dann zum Erfolg führt und ob das ihn dauerhaft im Amt hält, das werden wir alle noch erleben. Also es sei ihm zu wünschen. Ich finde, der ist super sympathisch und es wäre schön, wenn solche Trainer dann auch mal sich im Profifußball durchsetzen würden. Aber das ist noch lange nicht entschieden. Das wird nachher die Tabelle entscheiden.
Vor allen Dingen bedeutet das eben auch, was du eingangs sagtest, dass jeder Verein sich sehr bemühen sollte. Das ist auch eine Binsenweisheit. Aber gerade im Fall von Werder sieht man, das klappt nicht immer, dass also jeder Verein sich sehr bemühen sollte, möglichst viele Musterprofis in seinem Kader zu haben und die dann auch dem Trainer zur Seite zu stellen. Und das ist Werder, glaube ich, auch nicht so besonders gut gelungen, das umzusetzen.
Am Ende, lieber Stefan, ist Fußball ein Verdrängungswettbewerb, also Profifußball. Und das heißt ganz einfach, diejenigen, die mehr richtig machen, verdrängen diejenigen, die zu viel falsch machen. Und Werder muss für sich mal entscheiden und muss sich mal sortieren, auf welcher Seite sie eigentlich stehen wollen.
Ich glaube, das würden sie alle dir sehr schnell beantworten. Sie wollen mehr richtig machen.
Dann lass sie beginnen.
Gut, dass du das jetzt gesagt hast, sehr schön. 3-3 gegen die Eintracht mit einem, also überhaupt, ich will da gar nicht mehr groß drauf eingehen, weil sonst ufert das aus, aber Werder kassiert wirklich in den letzten Monaten Tore, wo ich denke, das kann alles nicht wahr sein. Also jedes Tor ist das Ende einer Fehlerkette, brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt nochmal dieser Ausgleich, 4. Minute der Nachspielzeit, wo der Assistent dann auch die Fahne hebt und du eigentlich weißt als Fußballer, die Abwehrspieler schalten grundsätzlich schneller ab als ein Stürmer. Es gibt ja genug Stürmer, dem musst du erst einen Bugs geben und sagen, hör auf jetzt. Ist längst abgepfiffen. Der schießt immer ins Tor.
Die spielen aber nicht bei Werder, ja.
Nee, das stimmt. Aber die Abwehrspieler halt, das ist so. Und auch der Keeper, die schalten schon mal ab und sagen, ja, Fahne hoben, Ball war aus.
Ja, ist aber Profifußball und da muss man wissen, das wusste auch jeder auf dem Feld, du musst so lange weiterspielen, bis der Schiedsrichter gepfiffen hat. Der hatte nicht gepfiffen, deshalb ist egal, ob der Assistent die Fahne hebt. Ist natürlich unglücklich, dass alle in die Richtung geguckt haben, wo der die Fahne hebt und signalisiert hat, der Ball war im Aus, klar. Ich fand es aber ganz gut von Horst Steffen, muss ich sagen, dass er ungefragt nach dem Spiel gesagt hat, auch wenn der die Fahne unten gelassen hätte, wir hätten das nicht verteidigt bekommen. Das war zu gut gespielt von der Eintracht. Das ist dann ein Sportsmann, das muss ich sagen. Das fand ich sehr sympathisch.
Nee, wir standen zu schlecht, hätte ich auch sagen können. Wir standen grundsätzlich zu schlecht, weil sie, glaube ich, da schon mit 3 Leuten sehr viel näher der Torlinie waren, als eben der Stürmer, der am Ende getroffen hat, ich glaube. Aber genauso sehe ich es dann auch. Es wäre vermutlich auch gefallen ohne Assistenten.
Vor allen Dingen, es war das 6. Gegentor in dem Jahr schon wieder. Ne? 3 in Dortmund, 3 gegen Frankfurt, macht schon wieder 6. Und die nächsten Gegner werden ja nicht einfacher. Also Leverkusen, Hoffenheim, die schießen auch Tore. Heißt es wieder auch so ein bisschen, und da sind wir wieder beim System und was der Trainer so entscheidet und wieder rückentscheidet. Obwohl du jetzt defensiver spielst, obwohl du jetzt mit der Fünferkette hinten spielst und weniger Offensive auf dem Feld hast, kriegst du trotzdem hinten 6 Buden in 2 Spielen. Das muss man einfach mal nüchtern attestieren.
Und das bedeutet, weil wir sind ja jetzt langsam am Schluss dieser Folge, das bedeutet für Leverkusen, frage ich den Fachmann mir gegenüber.
Weiß, ich tippe nicht. Ich tippe nicht.
Nein, du sollst das Spiel einordnen, du sollst ja nicht, ich weiß, dass du nicht tippst, aber hat Werder da eine realistische Chance auf ein, sagen wir mal, ein Erfolgserlebnis?
Ja, ist wie immer eine Binsenweisheit, das Spiel muss erst gespielt werden, fängt bei 0-0 an und so weiter. Aber es gibt natürlich, die Defensive gibt jetzt wenig her, was wir in den letzten beiden Spielen gesehen haben, dass du dieses Grundvertrauen haben könntest, dass du da wenig Gegentore kassierst. Kassierst du ein oder 2 Gegentore, musst du ja schon 2 oder 3 schießen, um was mitzunehmen. Ne? Mhm. Das setzt sich halt dann unter Druck. Man würde mir wünschen, dass Werder was mitholt, weil sie brauchen es in der Tabelle dringend, um den Abstand nach unten reinzukriegen. Ich glaube, es ist jetzt noch der falsche Gegner. Ich glaube, die Gegner, gegen die du dann gewinnen musst, das sind dann ganz andere, die kommen dann aber erst im Februar und du musst gucken, dass du bis dahin dich irgendwie über Wasser hältst.
Das übrigens, und so können wir, finde ich, auch ganz gut schließen, ist ja auch eine Erkenntnis der letzten Spiele. Dortmund ein bisschen weniger als jetzt Frankfurt. Werder ist schon anders drauf in 2026 und gibt durchaus Anlass zur Hoffnung, dass du eben die Punkte dann auch holst. Ob nun in Leverkusen, das werden wir ja in aller Ruhe beobachten am Samstag. Oder nicht? Du bist vor Ort, habe ich gehört.
Ich bin vor Ort, ja. Und ich freue mich
drauf. Du spielst wieder nicht. Du wirst wieder nicht auch wie Leo Bittencourt. Nicht
eher eingewechselt als Leo Bittencourt, natürlich im Kader.
Das hast du mit dem Trainer schon besprochen. Er hat gesagt, hör mal auf, dann mach ich mal was ganz Besonderes.
Ja, ich glaube, wir sind beide Giftzwerge, wenn ich das so sagen darf, vom Naturell her, wie wir so waren auf dem Feld. Ja. Aber gut, ich freue mich drauf, dass die Abläufe nach vorne deutlich besser sind in diesem Jahr. Also man sieht dieses Verlagern, schnell in die Spitze zeigen, dann läuft schon mal 5-0 auf die Bude zu. Vielleicht trifft er ja jetzt öfter, wenn er so sein erstes Tor jetzt geschossen hat in diesem Kalenderjahr. Das ist so ein bisschen der Schlüssel, dass du musst vorne natürlich einen Sahnetag haben, wenn du in Leverkusen was holen willst. Und ich schaue es mir gerne an und dann sprechen wir drüber.
So machen wir das. In diesem Sinne nochmal vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr uns hört, die ihr uns liked, die ihr uns Sterne gebt, was auch immer. Wir nehmen alles gerne an. Wir nehmen auch gerne E-Mail von euch an grünaufweiß@weser-kurier.de. Und nächste Woche gibt es uns übrigens schon am Montag, denn ihr wisst, am kommenden Dienstag spielt Werder zu Hause gegen Hoffenheim das Schneespiel, das verschoben werden musste. Also kommen wir bereits am Vortag. Bis dahin, tschüss.
Ja, und Leo, wenn du uns zuhörst, du darfst gerne auch schreiben, natürlich, deine Meinung zum Thema. In diesem Sinne, bleibt grün-weiß.